Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir sind Mozart. Ich bin Larissa Schütz und heute geht es um ein sehr heikles Thema in unserem Podcast, nämlich Mozart-Fälschungen. Die Internationale Stiftung Mozarteum besitzt einen großen und sehr wertvollen Bestand an Originalhandschriften Mozarts. Das sind sogenannte Autographen. Die Sammlung umfasst mehr als die Hälfte aller bekannten Schriftstücke der Mozart-Familie, darunter etwa 200 Originalbriefe Mozarts. Bei der langen Nacht der Forschung in Salzburg ging es allerdings einmal nicht um diese Originale, sondern um deren Fälschungen. Armin Brinzing, der Leiter der Bibliotheca Mozartiana, hat für alle Interessierten ein gefälschtes Autograph von Mozarts à la Turca bereitgestellt und man konnte selbst mit Unterstützung des Expertenteams versuchen herauszufinden, was daran die Fälschung verrät. Mutwillige Fälschungen sind jetzt kein häufiges Thema in der Mozart-Forschung, aber sie kommen trotzdem immer wieder mal vor. Viel häufiger ist dagegen der Fall, dass Menschen etwas finden, das sie für ein Original halten. Und darüber habe ich mit Armin Brinzing gesprochen. Ich habe ihn gefragt, wie oft er als Experte zu solchen vermeintlichen Originalen befragt wird und wie die Überprüfung dann abläuft.
Also das kommt immer wieder mal vor, zum Beispiel, dass jemand mir schreibt, die Oma ist gestorben und in ihrem Bankschließfach war ein Brief von Mozart. Und da es eben schon sehr lange Reproduktionen von Mozart-Briefen zum Beispiel gibt, also können die durchaus auch mal 200 Jahre alt sein und wirken dadurch dann sehr alt. Und da muss ich dann die Leute eben in der Regel enttäuschen, sagen, nee, wir kennen das Original, wir wissen, wo es ist und wir wissen auch, dass das schon mal reproduziert wurde. Also sowas kommt öfter mal vor, also wirklich als Missverständnis, aber nicht als geplante Fälschung. Und so machen wir das ja auch, wenn wir ein Original erwerben. Ja, wir wissen zwar in der Regel oder denken zu wissen, ob es echt ist, aber trotzdem holen wir uns von außen nochmal unabhängigen Rat. Das ist schon sehr wichtig, dass man das macht.
Und das war jetzt eben bei der langen Nacht der Forschung das, was man so mitmachen konnte. Also ich habe gelesen, ihr habt da ein Manuskript von Mozarts Rondo alla Turca zur Verfügung gestellt. Und das war eine echte Fälschung, die aufgeflogen ist? Oder habt ihr die selber einfach gemacht?
Nein, das ist eine ziemlich berühmte Fälschung, die wir schon sehr lange haben. Es ist auch bekannt, dass es eine Fälschung ist. Aber dieses Blatt wurde eben vor über 80 Jahren als Original, als Mozart-Autograph für sehr viel Geld erworben. Und wir hatten einfach die Idee, bei der Gelegenheit mal ja wirklich den Leuten was direkt vorzulegen im Original, was sie sich auch anschauen können. Ja, ein Mozart-Originalmanuskript lege ich nicht gerne bei uns in der Bibliothek auf den Tisch, wenn da Dutzende Menschen durchgehen. Aber dieses Stück war eben nicht so unglaublich wertvoll, dass man wirklich auch das Original der Fälschung zeigen konnte.
Die Geschichte dieser echten Fälschung des Autographen von Rondo alla Turca ist tatsächlich einen genaueren Blick wert. Sie wurde in einer Zeit angekauft, in der man nicht erwartet, dass irgendjemand Zeit für die Beschäftigung mit Autographen hatte, mitten im Zweiten Weltkrieg.
Und man hat dieses Blatt schließlich 1944, also wirklich praktisch in der schlimmsten Phase des Zweiten Weltkriegs, für sehr, sehr, sehr viel Geld gekauft, also auch für damalige Verhältnisse. Und mein damaliger Vorgänger war offensichtlich so stolz, dass er dieses Blatt in einer Privatsammlung gefunden hat, also auf einer Reise war durch das damalige Böhmen, dass er das unbedingt kaufen wollte. Und hat sich dann auch, wie sich das gehört, bei Kollegen umgehört, wie viel man denn für sowas zahlen sollte. Und hat am Ende das mindestens ja 4- bis 5-fache von dem bezahlt, was ihm ein Kollege empfohlen hat und kam dann eben nicht mal drauf, dass es eine Fälschung ist, obwohl er wusste, dass es diesen Auktionskatalog gibt, der erst ein paar Jahre vorher erschienen war, 1929, also das wusste er auch, da hätte er eigentlich nur dieses Foto aus dem Auktionskatalog daneben halten müssen. Mhm. Das ist schon eine recht wilde Geschichte, muss ich sagen, hat aber wohl auch damit zu tun, dass einfach die Verhältnisse damals so chaotisch waren, dass man wahrscheinlich andere Probleme hatte. Aber man hat trotzdem das Geld locker gemacht, ja, um dieses Blatt anzukaufen. Mhm. Und es hat dann auch ein paar Jahre gedauert, bis man wirklich drauf kam, dass das eben eine Fälschung ist.
Jetzt mal
dahingehend noch gefragt, wenn man draufkommt, hat das irgendwelche Konsequenzen? Also wenn ihr jetzt eine Fälschung enttarnt, kann man da dann noch was machen?
Ja, das ist schon so lange her. Ja, und ich habe auch bisher nicht rausfinden können, wer dieser Mensch wirklich war. Ja, also es, noch in den 50er Jahren galt das als Original und später hat man dann so ein bisschen versucht, die Ehre zu retten und hat gesagt, das sei eine sehr geschickte Fälschung und hat das Ganze dann ja so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Das sage ich jetzt mal so unter Vorbehalt, also ohne das eigene Nest beschmutzen zu wollen. Meinst du, was kann passieren? Und wie gesagt, damals gab es einfach auch noch nicht so diese Grundlagenforschung, wie wir sie heute haben. Und natürlich noch schwierige Zeitumstände.
Apropos schwierige Zeitumstände. Auch Mozarts Requiem ist, wenn man jetzt ganz genau sein will, auch so eine Art Fälschung. Mozart verstarb bekanntlich vor der Vollendung des Werkes. Seine Witwe Constanze ließ es allerdings von seinem Schüler Franz Xaver Süßmeier fertig schreiben, um nicht den Lohn für den Auftrag zu verlieren. Wird das Requiem heute aufgeführt, steht auf dem Programm meistens Mozarts Requiem. Ist das Requiem am Ende also auch eine Fälschung?
Ja, also in der Regel wird in einem seriösen Programm schon angegeben, welche Version man aufführt. Es gibt da inzwischen noch weitere Vervollständigungen des Requiem. Es ist schon so, dass Süßmeier, wie soll man das sagen, im Sinne von Constanze das Ganze zu Ende komponiert hat und dabei auch versucht hat, Mozarts Handschrift nachzuahmen. Und er hat ja sogar dann Mozarts Namen auf die erste Seite, auf das Titelblatt geschrieben, wobei man schon sich wundern müsste, weil da das Jahr 1792 angegeben ist, hätte man schon drauf kommen können, dass er da ja eigentlich schon tot war. Es ist aber nicht wirklich eine Fälschungsabsicht, sondern wie gesagt im Sinn von Constanze, damit sie eben das volle Honorar kassieren konnte. Aber ganz koscher ist die Geschichte natürlich nicht und man kann auch nachverfolgen, dass die Constanze am Anfang nicht so damit rausrücken wollte, dass gar nicht alles von Mozart selbst ist.
Weil das war ja der Auftrag und dann kann man es verstehen, dass sie das Honorar natürlich auch gebraucht hatte. Und wir wissen ja auch, dass es mit diesem Mozart-Kult eigentlich sehr schnell nach dem Tod losgegangen ist. Also dass die Familie ja auch Dinge teilweise verschenkt hat an Bewundererinnen und Bewunderer. Ist es dann auch gleich mit den Fälschungen losgegangen? Sind da gleich mal welche in Umlauf gekommen? Weißt du sowas?
Also das ist dann wieder ein eigenes Thema, was es gibt. Wir nennen das unterschobene Werke von Mozart. Also es kommt dann ziemlich schnell nach Mozarts Tod vor, dass Musikverlage Werke herausbringen, vor allem Klaviermusik, natürlich also populäre Gattungen, und da Mozart draufschreiben, obwohl es gar nicht von Mozart ist. Einfach, weil sich das gut verkauft, da Mozart so unglaublich populär war und man natürlich ganz besonders guten Absatz finden konnte, wenn es unbekannte Werke waren. Und so hat man dann teilweise ohne das Wissen anderer Komponisten einfach den Namen Mozart draufgeschrieben oder man hat bekannte Stücke oder bereits bekannte Stücke Mozart umgearbeitet und dann draufgeschrieben, das sei ein neues Werk Mozarts. Also sowas gab es in diesem Sinn, ja. Wie gesagt, nicht in dem Sinne Fälschung, man könnte es als Fälschung bezeichnen, aber halt unterschoben nennen wir das, ja, weil es sich einfach gut verkauft.
Also wir wollen jetzt auch niemandem was Böses unterstellen. Ich fand das schön, dass du gesagt hast, dass du auch manchmal zu Rate gezogen wirst, wenn jemand, wie gesagt, bei der Großmutter vielleicht was findet. Wie gehst du dann in so einem Fall vor? Nehmen wir das Briefbeispiel, jemand dir einen Brief vorlegt und sagt, ich glaube, das ist ein Original.
Ja, dann schaue ich erstmal, was ist das für ein Brief, worum geht's da? Kennen wir den schon irgendwo her? Ne? Und wir haben ja jetzt über 200 Jahre Mozart-Forschung und da ist es wirklich so, dass ganz, ganz wenig überhaupt undokumentiert ist. Also in aller Regel wissen wir, dass so ein Dokument existiert. Ja, und dann schaue ich, was ist das für ein Brief, worum geht's da, welches Datum hat der? Und dann haben wir eine Datenbank, wo auch alles erfasst ist, was wir an Originaldokumenten Mozarts kennen. Und da schaue ich mal, ist das Stück darin verzeichnet? Und haben wir da vielleicht einen Nachweis, wo das Original liegt? Ne? Und wenn ich da den Nachweis habe, das Original liegt bei uns im Autographentresor, kann ich schon mal sagen, ja, also ich bin sicher, unseres ist echt und ihres muss irgendwo anders herstammen. Ja, also das ist mal der erste Schritt, dass man sich das Stück selbst anschaut. Wenn es jetzt etwas ist, das man noch gar nicht kennt, dann wird es natürlich etwas aufwendiger. Dann schaut man zunächst mal die Schrift an. Ja, man vergleicht das mit anderen Handschriften Mozarts, haut das hin. Ja, gibt es vergleichbare Stücke? Das ist ein erster Schritt. Man kann das natürlich schon mal fälschen, wenn man sehr geschickt ist. Dann ist der nächste Aspekt, das ist etwas, das wir auch besonders gezeigt haben bei dieser langen Nacht der Forschung, dass man das Papier anschaut. Papier zur Mozartzeit ist etwas ganz Spezielles, also noch handwerklich hergestellt, nicht fabrikmäßig, wie wir das seit dem 19. Jahrhundert haben, sondern es gibt durch spezielle Forschungen zu Mozart eine genaue Auflistung von allen Papiersorten, die Mozart jemals benutzt hat. Das mag etwas skurril klingen, aber wenn man sich vorstellt, dass zum Beispiel hier in Salzburg eine Papiermühle war, die eben hier für den lokalen Bedarf produziert hat, und diese Papiermühlen hatten ein Wasserzeichen. Man kennt das heute noch so von Geldscheinen, und die sind sehr spezifisch. Also jeder Besitzer hatte so ein Wasserzeichen, wo ein Symbol drauf ist oder Initialen oder vielleicht auch mal ein Name. Und so kann man also schon ziemlich genau sagen, wo so ein Papier hingehört. Und da hat sich jemand mal sehr viel Mühe gemacht und hat für alle Handschriften Mozarts festgehalten, welche Art Papier Mozart für welches Werk verwendet hat. Also habe ich da auch schon mal einen Anhaltspunkt. Es ist natürlich auch noch denkbar, ja, dass wirklich auch ein Papier auftaucht, das wir noch gar nicht kennen. Da gibt es inzwischen auch eine ganze Menge von Fachliteratur, Datenbanken, wo man, wenn man so ein Wasserzeichen findet, nachschauen kann, woher stammt dieses Papier, in welcher Zeit ist es entstanden. Und wenn ich also so ein Manuskript fälschen möchte, müsste ich ein Papier finden, das nicht nur alt ist, sondern genau auch dazu passt.
Ach, das ist ja eigentlich eine super Versicherung, weil ein leeres Blatt aus der Zeit zu finden, klingt jetzt für mich zumindest unmöglich.
Das gibt's schon. Also es gibt zum Beispiel kommt das vor, dass Archivare oder Restauratoren manchmal irgendwo leere Blätter übrig haben und die werden dann weggeschmissen oder verkauft. Es gab natürlich auch besonders raffinierte Fälscher, die in Bibliotheken gegangen sind, dort alte Handschriften durchgeblättert haben, geschaut, wo leere Seiten sind, die rausgeschnitten haben und die dann für ihre Fälschungen verwendet. Das gibt's auch. Aber da wieder, wie gesagt, wieder die Sache, man müsste ein Papier finden, das genau zu Mozart passt. Ja.
Okay. Ja, krass. Also das ist ja wahnsinnig gerissen. Aber du kommst dem Ganzen trotzdem auf die Spur. Was würdest du denn sagen, ist denn am schwersten zu enttarnen? Sind es solche Briefe?
Ich denke, das ist eigentlich relativ vergleichbar, gleich ob das nun ein Brief oder ein Musikmanuskript ist. Man hat ja übrigens auch für Briefe und Musikmanuskripte wieder unterschiedliche Sorten von Papier verwendet, ja, weil eben Briefpapier soll leicht sein, ne, wegen der Post, dem Porto. Notenpapier soll etwas aushalten, das ja benutzt wird. Also das ist, glaube ich, jetzt kein großer Unterschied. Bei Noten kommt natürlich auch noch dazu, dass man sich die Musik selber anschauen muss. Der erste Schritt ist natürlich bei Noten wie bei Texten zu schauen, kennt man das schon. Ja, also die Fälschung kann man ja auch wieder unterscheiden. Sagt jemand, ich habe was vollkommen Neues gefunden, einen vollkommen unbekannten Brief, ein unbekanntes Werk, oder ist das eine Originalhandschrift zu einem Werk, das wir schon kennen, wo aber das Original verschollen war?
Ich muss jetzt gerade noch mal schauen, wo ich mir das Datum aufgeschrieben habe. Also es ist schon über 10 Jahre her. Da war auch mal ein Fall von einem Bild in den Medien, dass da ein falsches Mozart-Porträt irgendwie enttarnt wurde. Der, jetzt habe ich es, Knabe mit dem Vogelnest. Was ist das für eine Geschichte? Wie kann man denn ein Bild fälschen? Weil wir wissen ja, wie Mozart aussieht.
Oh ja, nee, also Bilder, das sind ist ein ganz, ganz eigenes, ganz spezielles Thema. Ja, also das ist wieder wirklich was für die absoluten Spezialisten der Mozart-Ikonografie. Bei diesen Mozart-Bildern ist es wirklich so, dass laufend Mozart-Porträts auf Auktionen angeboten werden. Also manchmal auch ganz dreist. Da wird geschrieben, das sei Mozart. Also nicht mal, dass es möglicherweise Mozart ist oder so. Ja, wenn es Mozart wäre, wäre es einige hunderttausend wert. Aber wenn so ein Bild für ein paar hundert Euro weggeht, oder angeboten wird, muss man sich schon mal fragen, ja, kann das ein echter Mozart sein? Also das ist eine ganz, ganz heikle Geschichte. Und bei solchen Porträts, nachzuvollziehen, ob die authentisch sind, ist, würde ich mal sagen, noch sehr, sehr viel schwieriger. Weil wir zwar eine Reihe von Porträts Mozarts haben, Er sieht da aber nicht immer gleich aus. Ja, seine Schwester hat mal auch sehr schön gesagt, es gäbe etliche Porträts von ihm, die sehen alle unterschiedlich aus und doch sehen sie ihm irgendwie ähnlich. Ja. Mhm. Und das mit dem Vogelnest, ja, das ist auch so eine etwas heikle Geschichte. Das war, glaube ich, in den 1920er Jahren schon, dass man dieses Bild gekauft hat. Und man kam dann später drauf im Zuge von Restaurierungen, dass da jemand erst später den Namen Mozart draufgeschrieben hat. Ja, also das war relativ dreist. Man hat ein altes Bild genommen mit einem Knaben. Was soll Mozart auch mit einem Vogelnest zu tun haben? Aber okay, ist ein junger Mann drauf. Schreibt mal eben mal unten Mozart hin und verkauft das dann für viel Geld an Leute, die das glauben. Ja. Und da kann man natürlich auch schon mit wissenschaftlichen Methoden drangehen und zeigen, dieses Wort Mozart stammt gar nicht aus der Entstehungszeit des Bildes. Also sehr viel komplizierter ist dann eben, wenn so das berühmte Bild von einem jungen Mann mit einem roten Rock, ne, denken dann viele, der hat so einen roten Rock an, ein rotes Jackett, dann ist das Mozart, ja. Wenn dann noch ein Zopf dazu, muss es Mozart sein.
Du hast jetzt gerade schon von der wissenschaftlichen Draufsicht auch gesprochen. Da hat sich ja doch bestimmt in den letzten Jahren auch ganz viel getan, jetzt so Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Also passiert das auch, wenn sich die Technik verbessert, dass dann wieder irgendwelche neuen Sachen aufkommen, wo man dann sagt, oh, das kann doch nicht sein, obwohl wir dachten, dass es echt ist?
Also das spielt jetzt bei unserem Bereich nicht so sehr die Rolle. Ne, wenn wir gerade von Fälschungen im Kunstbereich sprechen, da ist es natürlich ganz wichtig, so mit Materialuntersuchungen zu machen. Da lässt sich mit modernen wissenschaftlichen Methoden eben feststellen, ob zum Beispiel eine Tinte aus einer gewissen Zeit stammt oder eine Farbe. Das könnte man im Notfall auch bei so einem Mozart-Manuskript machen, aber das ist natürlich dann auch schon mit größeren Eingriffen behaftet an das Original. Also im schlimmsten Fall könnte man überlegen, ob man sowas mal macht. Ich denke, für die Erforschung der originalen Manuskripte Mozarts war diese Erforschung der Wasserzeichen, die ich eben beschrieben habe, eigentlich der wichtigste Schritt, um auch Authentizitäten festzustellen.
Wenn du so dran denkst, wo du schon überall zu Rate gezogen wurdest, was ist dir da besonders in Erinnerung geblieben? Gibt es vielleicht irgendeine Geschichte oder ein Beispiel, wo du vielleicht sagst, oh, das war schon sehr gut gemacht oder vielleicht auch, wow, wie dreist, sowas zu probieren?
Nein, das waren eigentlich eher so Fälle, wie gesagt, wo mir jemand ganz stolz ein Foto schickt von so einem ziemlich zerfletterten alten Blättchen Papier und eben gedacht hat, das sei ein original Mozart-Manuskript aus dem Besitz von der Oma, wo ich dann eben schreiben musste, nee, tut mir furchtbar leid. Ja, und ich glaube, in dem Fall war es dann auch so, ich habe von den Leuten nie wieder was gehört. Ne? Vielleicht haben sie versucht, das irgendwo doch als Original unterzubringen, aber wahrscheinlich waren sie nur enttäuscht. Ja, aber es ist wirklich so, dass solche Dinge sehr selten inzwischen auftauchen. Ja. Mhm. Wobei man sagen muss, es gibt sicher noch einiges zu entdecken. Ich denke da an einen Fälscher in den 1920er Jahren, bei dem man davon ausgeht, dass er einige hundert Manuskripte, unter anderem auch Mozart, aber auch andere Berühmtheiten wie Galileo Galilei gefälscht hat. Und einige dieser Fälschungen hat man erst in den letzten Jahren identifiziert, weil die eben doch ziemlich gut gemacht waren. Also ist es sicher noch das eine oder andere zu entdecken in dem Bereich.
Bist du gerade irgendwas auf der Spur?
Nicht unbedingt Fälschungen, aber der Frage, ja, wie man mit diesem Thema umgeht und wie man eben Fälschungen entdeckt. Und da bin ich nämlich auf etwas ganz Spannendes gestoßen. Ich habe mich nämlich in den letzten Jahren ziemlich intensiv mit Stefan Zweig beschäftigt, wo man jetzt nicht unbedingt denken würde, dass der was mit Mozart-Handschriften zu tun hat. Aber Stefan Zweig war eben nicht nur einer der berühmtesten, meistgelesenen Autoren seiner Zeit, sondern auch einer der bedeutendsten Autographensammler der Zeit. Und er war auch ein besonderer Verehrer von Mozart und übrigens auch Mitglied bei der Stiftung Mozarteum. Und er war auch involviert in solche Diskussionen um die Frage, ob ein Manuskript echt ist. Ja, er hat sich sehr intensiv mit Literatur, mit Quellen beschäftigt, hat einige ganz spektakuläre Mozart-Autographe besessen. Und ich bin vor einiger Zeit erst darauf gestoßen, dass es mit meinem damaligen Vorgänger, so um 1930 herum, eben genauso wie wir das besprochen hatten, eine Anfrage gab von einem Antiquar aus Italien. Ihm sei ein Mozart-Autograph angeboten und man bittet um die Bestätigung, ob das echt sein könnte. Und das Spannende an der Geschichte war, mein damaliger Kollege hat gesagt, ja, ganz bestimmt, echt. Man hat dann auch Alfred Einstein einbezogen, der damals berühmteste Mozart-Forscher, der damals das Köchel-Verzeichnis, das berühmte Köchel-Verzeichnis neu überarbeitet hat. Der hat auch zunächst gedacht, das sei ein Original. Und der besagte Vorgänger von mir hat damals die Sache auch mit Stefan Zweig diskutiert und Stefan Zweig hat nur ein Foto davon gesehen im Auktionskatalog und hat sofort gesagt, nee, das kann auf gar keinen Fall echt sein, das ist eine Fälschung. Ja? Und das zeigt eben, was für ein unglaublicher Kenner er war. Ja? Also das hat mich sehr überrascht, dass er wirklich so auch in den Details sich ausgekannt hat. Ja.
Jetzt hast du gerade eigentlich auch schon die indirekte Warnung an alle Fälscherinnen und Fälscher ausgesprochen, das Köchel-Verzeichnis. Das Köchel-Verzeichnis beinhaltet ja auch so Posten, wo etwas verschollen ist und ihr wisst, dass es das, wenn, dann muss es das sein oder das kann es geben. Also da ist von eurer Seite eigentlich schon alles mehr oder weniger ausgeschlossen, was es jetzt noch neu, ganz neu zu entdecken gibt, weil ihr ja im Prinzip wisst, was könnte es noch geben und was nicht. Ist das richtig zusammengefasst vom Köchel-Verzeichnis?
Natürlich versucht man alles immer vollständig zu erfassen, aber man kann immer noch was Neues entdecken. Ja, also im Köchel-Verzeichnis ist eben alles wiedergegeben, von dem wir irgendwie wissen, dass es existiert hat. Es gibt eine ganze Reihe von Werken von Mozart, die irgendwo erwähnt sind, ja selbst vielleicht erwähnt, die wir aber einfach nicht mehr haben. Und deshalb gehören die natürlich ins Köchel-Verzeichnis, weil sie ja vielleicht eines Tages noch auftauchen könnten.
Mhm. Könntest du etwas fälschen?
Nein, nein, nein. Also schon das Schreiben mit einem Federkiel, ja, ist ja eine Wissenschaft für sich. Und ich frage mich heute, wie Mozart es geschafft hat, 20.000 Seiten in seinem kurzen Leben damit zu schreiben. Also es ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Man muss die Tinte ja selbst herstellen. Das ist sehr aufwendig, ja, auf diesem Papier zu schreiben. Und also ich glaube, ich hätte schon Schwierigkeiten, irgendwas überhaupt nur Lesbares zu produzieren. Ja, also das ist wirklich eine Kunst, die man natürlich erlernen kann, aber ich könnte das ganz bestimmt nicht.
Und die Frage ist, wäre es dann, also wenn man das sich alles drauf schaffen müsste, dieses Schreiben, dann dieses, wie du schon gesagt hast, dieses Papier auch finden, das dann auch wirklich ganz realistisch aus der Zeit und dem Ort sein könnte. Also kann ich so viel, ist ein Mozart-Brief heute so viel, so sehr wertvoll, dass ich mir das alles antun würde, um es zu fälschen?
Ja, man kann ja in Auktionen sich anschauen, was so ein Mozart-Brief bringt. Ja, und wenn man in den letzten Jahren schaut, ein Mozart-Brief für 200.000 Euro ist schon günstig. Ja, und da kann man eben sich überlegen, ja, lohnt sich das, da ein paar Wochen oder vielleicht auch Monate Arbeit zu investieren, könnte man sich überlegen, ja, ich kann es ja mal versuchen. Ja. Abgesehen davon, dass man auch ein Risiko eingeht, dass man vielleicht geschnappt wird.
Genau.
Aber natürlich ist der, wenn es glücken würde, wäre es schon lukrativ. Ja.
Aber es würde zuerst mal bei dir auf den Tisch kommen und jetzt hast du uns ja schon gesagt, dass du das relativ leicht enttarnen kannst.
Nee, ich will nicht übertreiben. Also es ist nicht immer so leicht, aber wie gesagt, wir haben die Instrumente, die Forschungshintergründe, dass wir da eben eine ganze Menge Fragen erstmal klären müssen. Na, was wir auch noch nicht besprochen hatten, war auch, was wir die Provenienz nennen, also die Herkunft von so einem Dokument. Bei ganz vielen Originalen wissen wir ja, woher die stammen, wer sie mal besessen hat. Oft gibt es irgendwelche Eintragungen auf den Originalen von früheren Besitzern. Und das sind eben Dinge, denen wir auch nachgehen. Ne? Also woher kommt eigentlich das und wie war der Weg von Mozart zu dem heutigen Besitzer? Wie viel können wir darüber sagen? Das ist auch ein wichtiges Kriterium, wenn wir so ein Stück untersuchen.
Und das ist dann wahrscheinlich bei Auktionen auch ganz wichtig, dass man das sich vorab ansieht, wenn man jetzt das Interesse und vor allem das Geld dafür hätte, sowas zu erwerben, dass man da so quasi eine lückenlose Nachverfolgung hat.
Ja, das sollte eigentlich sein, auch wenn wir jetzt an das Stichwort NS-Provenienzforschung, ne, Raubgut denken, ist das natürlich auch immer ein wichtiger Aspekt. Es gibt immer noch Dinge auf dem Markt, kommt ja auch immer mal wieder in die Medien, vor allem bei Gemälden natürlich, aber kann im Prinzip auch solche Dokumente betreffen, dass eben irgendwann mal von den Nazis so ein Stück geraubt wurde und dann dadurch in den Handel kam und heute vielleicht immer noch irgendwo unterwegs ist. Schon deswegen ist es wichtig, die Herkunft, die Provenienz nachzuverfolgen.
Und bei der langen Nacht der Forschung ist alles entdeckt worden? Sind da potenzielle Nachwuchsdetektivinnen und Detektive?
Ja, natürlich. Und natürlich haben auch einige dann überlegt, ob sie sowas auch hinkriegen würden. Ja, weil wenn man diese Fälschung anschaut, muss man sagen, sie ist nicht wahnsinnig gut. Ja, und in dem Fall war es eben auch so, dass der Fälscher sich das ziemlich leicht gemacht hat. Er hat nämlich ein bekanntes Autograph, das in einem Auktionskatalog abgebildet war, einfach abgepinselt nach dem Foto, das dort publiziert war. Ja, und wenn man ein bisschen genauer hinguckt, bemerkt man, dass er nicht alles genau verstanden hat, was er da abgepinselt hat. Also da gibt es auch Zeichen, die gar keinen Sinn geben, weil er eben doch nicht so genau wusste, worum es da eigentlich geht.
Ja. Okay. Also dann musst du dich fürs Fälschen auch noch mit Komposition auseinandersetzen. Ich glaube, ich fälsche nichts.
Nee, also das, wie gesagt, ich glaube, ordentliche Arbeit bringt da doch mehr auf die Dauer und auch weniger Risiko.
Wenn jetzt Mozart so super erforscht ist und also ihr diese Handschrift auch komplett da liegen habt, ist es interessant, Familienmitglieder zu fälschen?
Ja, das ist mir ein einziges Mal untergekommen, dass also wo wohl jemand versucht hat, einen Franz Xaver Mozart zu fälschen, das gibt es gelegentlich mal, ist bis jetzt aber nicht so lohnenswert, da wir da finanziell doch noch in anderen Dimensionen sind, glücklicherweise.
Und damit dürfte klar sein, Finger weg von Fälschungen. Armin Brinzing und das gesamte wissenschaftliche Team der Internationalen Stiftung Mozarteum kann man nicht so leicht hinters Licht führen. Das bedeutet natürlich auch, dass alles, was wir bei den beliebten Führungen durch den Autographentresor in Salzburg gezeigt bekommen, auch zu 100% von Mozart stammt. Wenn Sie sich einmal persönlich davon überzeugen wollen, während der Mozartwoche werden mehrere Führungen angeboten, die Sie dann kostenlos besuchen können. Alle Infos auch zum ganz frisch veröffentlichten Programm der Mozartwoche 2027 finden Sie in unseren Shownotes. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch weiterhin auf der spannenden Reise durch das Mozart-Universum begleiten und diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über Ihre Bewertungen und Kommentare. Ich bin Larissa Schütz. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.